Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir entführen euch in den nächsten 20 bis 30 Minuten in die Kitzbüheler Alpen und zwar, um genau zu sein, ins wunderschöne Brixental. Hier gibt es nämlich unter anderem auch einen Yachtclub am Berg und auch ihr könnt theoretisch auf diesem Berg segeln. Wie genau das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
Ja, wir sitzen in der Jochstuben, einer wunderschönen Berghütte, hier mit gemeinsam mit Hüttenwirt Hans Beihammer, der heute gleichzeitig auch unser Interviewgast ist. Servus Hans.
Ja, servus.
Wir freuen uns riesig, dass du uns ein paar Einblicke hinter die Kulissen vom Hüttenleben, aber auch hinter die Kulissen von so einem Yachtclub am Berg gibst. Ja.
Mache gern.
Aber vielleicht mal ganz kurz für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was erwartet euch jetzt in der Folge? Wir sind selbst jetzt ein paar Tage in der Urlaubsregion Brixental hier in Österreich unterwegs und wollen mit euch das ein oder andere Highlight teilen, denn vielleicht habt ihr auch ihr mal Lust, wieder mal den Urlaub in den Bergen zu verbringen. Wenn ja, dann hört jetzt ganz gut zu.
Ja, und gleichzeitig hat unser Interviewgast Hans sicherlich noch ein paar urige Geschichten auf Lager, so vom Hüttenleben. Und er betreibt ja auch noch, das hat uns jetzt vorab schon gesagt, mit 12 weiteren anderen Leuten hier den Yachtclub am Berg, wahrscheinlich der erste Yachtclub, den es überhaupt am Berg gibt, hier auf über 1600 Meter am Zinsberg. Also das ist schon eine ganz verrückte Geschichte. Wir werden später natürlich auch mal noch mit dem Segelboot fahren, freuen uns da auch schon riesig drauf.
Aber als erstes klären wir vielleicht mal ganz kurz die Frage, damit ihr auch eine Orientierung habt, wo liegt denn das Brixental überhaupt? Also die Lage ist nämlich eigentlich wirklich sehr gut. Von München aus fährt man beispielsweise um die 2 Stunden ins Brixental. Das liegt übrigens in den Kitzbüheler Alpen. Und der nächste Bahnhof oder der Flughafen ist in Innsbruck. Das heißt, von dort aus fährt man dann nochmal so ungefähr eine Stunde. Auch für uns war es jetzt wirklich ein Katzensprung. Wir haben ja aktuell eine Ferienwohnung in der Nähe von Innsbruck. Für alle, die uns auf Instagram folgen, die wissen da Bescheid. Und deshalb sind wir jetzt auch einfach nur so, ich glaube, eine Dreiviertelstunde hergefahren. Also wenn ihr hier zum Beispiel auch mal übernachten wollt und eine Unterkunft sucht, dann könnt ihr in den Orten Brixen im Tale, Kirchberg in Tirol oder in Westendorf schauen. Das sind die 3 Ortschaften hier im Brixental. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an den Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Brixental, der die Podcast-Folge sponsert und der auch den Kontakt zum Hans hergestellt hat, unserem Interviewpartner. So Hans, aber jetzt kommen wir mal zu dir. Ich hoffe, wir haben jetzt vorher bei der Vorstellung nichts vergessen. Was muss man denn sonst noch so über dich wissen?
Ja, was sollst du über mich wissen? Ich komme aus Brixen im Tale. Ich bin der 4. Sohn von einer Bauernfamilie und habe da oben auf dem Berg von meiner Familie ein Stück Grund bekommen und habe da 1982 angefangen, die Jochstuben zu gründen mit meiner Frau. Da waren wir erst Mitte 20, 25, sind jetzt mittlerweile 40 Jahre da oben. Und ich könnte mir keinen anderen Platz vorstellen, als wir bei uns da. Es gibt 7 Erlebniswelten da oben, unter anderem den Filzalmsee. Und wo ins Meer, neben dem Filzalmsee, gibt es den Jochstubensee. Und der ist in der Kaiserwelt integriert. Und die Kaiserwelt, die macht auch Schifffahrt Segeltörns im Sommer. Und da sind wir als Yachtclub, der heißt der Yachtclub Jochstuben, der macht den ganzen Betrieb da. Oder? Und wer eine gültige Karten hat oder Liftkarten hat, der kann bei uns da Dienstag und Sonntag von 11 bis 3 Uhr mitschippern.
Okay, interessant. Aber jetzt hast du schon ganz viel erzählt, noch ganz kurz. Du hast gesagt, du bist jetzt seit 40 Jahren hier oben. Wohnst du denn auch in der Jochstuben oder wohnst du unten im Tal? Oder wohnt ihr wirklich hier auch auf der Jochstuben das ganze Jahr?
Wir sind im Sommer, fahren wir mit dem Auto, da wohnen wir im Tal, da fahren wir mit dem Auto zur Betriebsstätte auf die Alm hoch. Und im Winter, da bleiben wir oben. Das heißt, wir haben im Winter andere Voraussetzungen. Da gibt es keinen Zufahrtsweg, sondern da haben wir nur die Hälfte Fahrstraße und die Hälfte muss dann mit Skido oder mit Pistengeräten bewältigt werden. Folgedessen ist es für uns einfacher, im Winter eben oben zu bleiben. Und im Sommer fahren wir, wir haben die Betriebszeiten von 9 bis 17 Uhr. Und da fahren wir nach dem Betriebsschluss nicht immer, aber wir fahren dann ins Tal. Das haben wir eigentlich angefangen, wo die Kinder klein waren. Wir haben drei Kinder und die wollten da irgendwann am Abend noch in ein Schwimmbad gehen oder halt nicht ganz vom Tal weg sein. Deswegen haben wir eigentlich das so beschlossen und damit das auch am Berg ein bisschen Ruhe einkehrt, was ganz wichtig ist, weil am Abend dann die ganzen Milchkühe in der Umgebung die Ruhe brauchen. Deswegen haben wir uns beschlossen, am Abend keinen Betrieb zu haben. Das heißt, wir haben da um 15 Uhr Schluss. Im Winter ist das ein bisschen anders, weil im Winter durch die ganzen Pistengeräte, was dann am Abend dann sind, die brauchen auch Verpflegung. Und da haben wir dann schon einen Tag, der geht um 6 Uhr in der Früh los und geht dann bis 8 Uhr abends. Das ist dann, man muss auch, ich muss im Winter die ganzen Verpflegungssachen, alles, was wir brauchen, also die frische Zeug, muss ich alles noch selber nach oben bringen. Da haben wir ungefähr 4,5 Kilometer an meine Bergstraße, dann habe ich ein Lager und von dem Lager weg muss ich dann je nach Gewicht und da habe ich ein Pistengerät und einen Skido und da bringen wir das ganze Zeug nach oben.
Ach, Wahnsinn. Mit Pistengerät meinst du der Jetski oder wirklich eine Pistenraupe?
Nein, ja, bei eine, der Jetski, das ist auf dem Wasser.
Das können wir vielleicht auf dem See packen.
Aber nein, wir haben bei einem Pistengerät, da wo ich 1000 Kilo laden kann, und ein Skido, was also der tägliche, das ganz frische, die Fleisch, Brot und Salate und das bringen wir mit dem Skido her. Aber wenn wir dann ziemlich viel Schnee in der Nacht bekommen, dann mache ich das mit der Raupen. Ich muss auch dann ein bisschen beim Lager den Weg frei machen und je nach Witterung. Aber wir haben diese zwei Geräte zur Verfügung. Meine Angestellten kommen, die bleiben teilweise auch oben im Winter, sind auch im Sommer welche da, die Hütte ist nie alleine. Und die anderen kommen mit der Bergbahn, mit den Ski zu uns und funktioniert eigentlich tadellos.
Ja super, sehr cool.
Das ist mal ein Einblick hinter die Kulissen, wie so eine Hütte eigentlich funktioniert und dass sie im Sommer auch total anders ist wie im Winter. Ist wahrscheinlich jede Hütte ein bisschen anders, aber das ist schon echt spannend, dass du da wirklich im Winter dann ziemlich viel Aufwand hast, auf das Zeug hierher zu bringen.
Wir haben, es gibt in der Skiwelt oder in gibt's über 80 Hütten, die was individuell natürlich betreut werden. Und es haben viele die Möglichkeit, mit der Bergbahn das zu machen. Die, was in der Nähe von einer Gondelbahn oder von einem Sessellift sind, die haben es da vielleicht ein bisschen einfacher. Aber es gibt auch die Hälfte Hütten, was eben nur so, wie ich das mache, zu bedienen sind.
Jetzt hast du gesagt, im Winter und auch im Sommer eigentlich ist immer jemand auf der Hütte, aber ein Externer, kann der hier jetzt übernachten auf der Jagdstube?
Also können Gäste bei dir auf der Hütte übernachten?
Nein, Übernachtungen haben wir da keine da. Das ist nur für unsere Familie und für die Angestellten haben wir das zur Verfügung. Die Gäste auf dieser Höhe funktioniert eigentlich nicht so gut, weil das haben wir bei umliegenden Hütten gesehen. Da bedarf es schon andere bauliche Substanzen, wie jetzt so eine Jausenstation, wie wir sind, oder ein Berggasthof. Da muss man dann ganz andere Bauweise haben, dass diese Leute auch ungestört sind. Das ist dann ein anderes Konzept. Wir sind rein auf Verpflegung ausgerichtet, auf Tagesverpflegung.
Also bei dir kann man auch gut essen. Ich habe vorher schon auf der Karte gesehen, es gibt ja sogar Forellen. Sind das denn tatsächlich frische Forellen draußen vom See?
Wir haben natürlich, können wir diese Forellen nicht alle von dem See in unserer Gastwirtschaft bedienen, sondern wir haben da regionale. Wir kaufen sehr regional ein und unter anderem den, was wir nicht von dem See bekommen, den holen wir von Fieberbrunn. Das ist in der Nähe auch, der gehört auch zum Bezirk Kitzbühel dazu. Das ist die Familie Trixl, da holen wir dann, der fährt uns täglich, bringt ja die Fische, was wir brauchen, vorbei. Weil ich dort die Fische dann mal frisch aus der Pfanne machen oder wir tun es auch räuchern, was ich dann natürlich selber da oben mache.
Mhm. Ich glaube, dann weiß ich schon, was ich bestellen kann.
Hört sich gut an. Du hast ja gesagt, du willst hier auf jeden Fall nimmer weg. Und für dich ist das der schönste Ort, den es so gibt. Was macht denn für dich jetzt das Brixental jetzt eigentlich so besonders?
Ja, das Brixental, das ist ganz was Besonderes. Das ist erstens einmal der Mittelpunkt für die Kitzbüheler Alpen. Das muss man sich vorstellen. Der liegt da in der Aschau drinnen. Das ist eine sehr wertvolle Gegend. Wenn da ein Gast zu uns kommt, der fühlt sich natürlich sofort da wohl. Er kann wandern, er kann Radfahren, er kann schwimmen gehen. Er hat alles in der Nähe, wenn er die Städte besuchen will. Er ist eine Stunde von Salzburg weg, er ist eine Stunde von Innsbruck weg. Er kann Gletscherskigebiete ansteuern, wenn er im Sommer das Bedürfnis hat, Ski zu fahren. Und sonst ist es einfach, er kann klettern im Kaisergebirge und dann die ganzen Grasberge, was wir haben. Und einfach diese Leute, was bei uns da, das einfach das Herzliche und grüß euch. Und einfach so, wenn man heute irgendwo unterwegs ist, da wird der Gast begrüßt und er fühlt sich da wohl. Und das ist, zeichnet eigentlich das Brixental aus und auch der große Brauchtum, was bei uns da herrscht. Das ist einmal der höchste Feiertag, was wir im Brixental haben. Das ist der Antlersritt, der ist zu Fronleichnam. Das sind Rituale, die kann man sich gar nicht wegdenken. Das ist unglaublich, was da für eine Leute sich und wie man halt noch die ganzen Bergmäder betreut. Diese ganzen bergbäuerlichen Sachen, die was da im Brixental herrschen, das ist grenzenlos, wie man das bewirtschaftet und wie sie das machen. Da kann man nur den Hut ziehen von solchen. Und da fühle ich mich wohl und da bin ich eben daheim.
Sehr schön. Was ist das jetzt für ein besonderer Feiertag, den du gerade erwähnt hast?
Ja, das ist Fronleichnam da. Das ist so ein Antlersritt. Da geht's, das geht schon am Vortag los, am Mittwoch. Fronleichnam ist immer an einem Donnerstag. Und am Mittwoch, am Vortag, geht es schon los mit Antlersfeierabend. Da werden dann die Rösser schon zusammengeführt und werden gewaschen und das für den nächsten Tag dann um Mittagszeit dann geschmückt werden. Und in der Früh geht es schon los mit den Prozessionen in den Orten. Das ist in Westendorf, Kirchberg und Brixen. Und dann kommen die Reiter zusammen von den drei Orten. Mhm. Kirchberg reitet da um 12 Uhr weg, dann trifft sie alles bei der Kirche in Brixen. Und dann gibt es den großen Dankesritt. Früher hat man gesagt, bisher Herren und nicht weiter kamen die schwedischen Reiter. Das war nicht so, weil die Schweden, weiß man, die sind nur bis Wasserburg gekommen. Aber halt, damit dass sie nicht in das Brixental oder zu uns gekommen sind, hat man da schon den Dankesritt. Und der ist schon ein paar hundert Jahre alt. Und der ist selten ausgefallen. Einmal, das letzte Mal ist ausgefallen wegen der Pandemie, das ist Corona-bedingt gewesen. Und sonst nur bei höchsten Überschwemmungen oder bei Kriegszeiten, da hat man umbenannt, das war dann nicht so schön. Aber jetzt ist das wieder in voller Blüte und in voller Stärke, sind da beinahe 80 Rösser immer so. Und da reiten dem die als Dankeschön, dass so alles gut gegangen ist und dass man diese Schweden abgewehrt hat im 30-jährigen Krieg, hat man das immer so gemacht.
Ja, das ist schön, wenn die Traditionen noch so erhalten werden. Und die Gastfreundschaft, können wir nur bestätigen, haben wir, obwohl wir jetzt nur den ersten Tag da sind, auf jeden Fall auch schon bemerkt. Was uns auch noch aufgefallen ist, die meisten Berge sind da jetzt im Brixental nicht über 2000 Meter. Das heißt, im Sommer ist bei euch relativ schnell schneefrei auch. Was natürlich jetzt für Wanderer ganz cool ist, wenn man jetzt auch schon im Juni wandern will. Vor allem heuer ist ja wirklich Biken. Genau, auch zum Biken. Heuer ist ja so, dass auf über 3000 Meter oder selbst auf 2600 Meter überall noch Schnee liegt. Aber hier kann man jetzt schon relativ gut im Frühjahr und im Frühsommer gut wandern.
Ja, wir haben eigentlich, bei uns kann es die Wandersaison im Mai beginnen und geht dann bis Mitte Oktober hinein. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo das nicht stattfindet, aber wir haben eigentlich schon im Schnitt vom 20. Mai bis Mitte Oktober funktioniert das eigentlich schon bei uns, dass wir schneefrei sind. Diese Grasberge, die sind auch geschützt vor, die haben eine andere Temperatur erzeugen, die im Sommer, wie wenn das Felsen oder andere, da geht der Schnee dann schon schneller weg. Und ja, wir haben wir eigentlich, obwohl es auch im August Schnee haben kann, so ist es nicht.
Ja.
Wir haben schon im August schon Schnee gehabt und das gibt es immer wieder, so schlecht Wetter.
Aber eine Frage jetzt noch, jetzt betreibst du ja schon die Hütte 40 Jahre, du hast gesagt, ich habe mit 25 angefangen. Wahrscheinlich kann man das ja auch nicht mehr ewig machen dann, aber wollen deine Kinder denn das übernehmen oder sind die schon auch in der Jochstuben mit dabei? Weil du hast gesagt, ihr seid mal dann runtergezogen ins Tal, weil die Kinder auch einen Anschluss ins Tal wollen. Wollen sie mittlerweile wieder hoch hier auf die Hütte?
Wir haben das sehr perfekt geregelt alles und ich habe das große Glück, dass unsere Kinder im Tourismus tätig sind. Sie haben alle, drei Kinder haben im Tourismus gelernt. Einer hat im Tal unten einen Gasthof, der was von meiner Frau stammt und der den schon selbstständig führt. Und hier am Berg oben habe ich auch einen Sohn mit der Schwiegertochter, führt ja den Betrieb schon. Das Tagesgeschäft, das brauche ich mich nicht mehr so kümmern. Ich bin jetzt nur mehr fürs Bauliche und für die Leute ein bisschen unterhalten und für das zuständig. Aber ich fühle mich da natürlich, sie brauchen mir noch so ein bisschen mithelfen. Und jetzt sind halt schon, jetzt geht die nächste Generation auch los, weil die Enkel schon wieder oben sind. Und ja.
Was hat sich denn allgemein in den letzten 40 Jahren, seit du da bist, jetzt so geändert? Hat sich die Speisekarte zum Beispiel auch jetzt großartig geändert? Oder
gab es schon immer Kaiserschmarrn.
Oder auch das Bauliche? Also hat sich die Hütte erweitert? Was war da so los die letzten 40 Jahre?
Ja, ich meine, die letzten 40 Jahre, da hat sich ja sehr viel geändert. Wie mir da angefangen hat, dann war das natürlich in der ganzen Skiwelt so, dass da hat man einfach Suppen und Würstel und das war's. Und ein paar Kuchen und kalte Getränke. Dann ist natürlich das immer wieder weiter gestiegen. Dann haben halt viele meiner Kollegen und irgendwann hat man dann eigentlich richtig kochen angefangen. Und ja, und jetzt betreiben wir eigentlich schon eine sehr hochwertige Küche oben aus regionalen Produkten. Wir haben jetzt da nicht diese feinsten Küche, wo man nur einen Punkt auf dem Teller sieht, sondern das sind einfach die traditionellen Gerichte, was sich eigentlich ein Wanderer am Berg vorstellt. Das geht an vom Tiroler Kröstl bis zum Kaiserschmarrn und auch das klassische Wiener Schnitzel und dann diese Suppen, die klar, ob das Speckknödel, Kasknödel oder die Pressknödel, Spinat und viele Arten und natürlich man versucht natürlich auch diese Karten klein zu halten, weil wichtig ist, dass man die regionalen Produkte ordentlich verkocht und diese auf eine hochwertige Position bringt. Und glaube ich, das erwartet der Gast. Ich glaube nicht, dass er da oben jetzt da diese Haubenküche erwartet, sondern er erwartet eigentlich, wie kochen da diese Eingeborenen, wie kochen die da. Und das, glaube ich, ist unser Merkmal, was da oben hat, allgemein bei meinen Kollegen auch in der ganzen Kitzbühelalpen eigentlich stattfindet. Und jeder hat eigentlich, jede Familie hat das Individuelle, der andere macht das, der andere das. Und ja, und so hat eben der Gast die Möglichkeit, nicht nur bei einem, sondern er kann sich auswählen, was er will. Und da versucht natürlich sein Bestes zu geben. Und meine Kollegschaften da in der Kitzbühelalpen, meine Kollegen, die sind alle sehr bemüht und sind die meisten von Familien geführt. Das ist auch sehr wichtig. Das sind jetzt nicht so Großbetriebe, wie man sich vorstellt, die was 2.000, 3.000 Sitzplätze haben und mit Geschäft führen, sondern das sind tatsächlich noch zu 80% sind da einfach Familien dahinter, da steckt ein Leben dahinter, da ist man.
Das schmeckt man halt dann auch.
Das gewillt, ja.
Also auf der Hütte darfst du ja gerne mal deftig sein.
Würde ich auch sagen.
Lieber ist die Auswahl dann auch nicht so groß. Jetzt nochmal, um zurückzukommen auf den See. Wir sind ja jetzt schon herspaziert hier hoch und dann sind uns ja wirklich gleich die zwei kleinen Segelboote auf deinem See direkt vor der Jochstube aufgefallen. Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass du da auf dem Berg ein Segelboot schleppst? Seit wann gibt es das schon Und ja, erzähl einfach mal.
Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber.
Eine verrückte Geschichte auf jeden Fall.
Ja, es hat 1993 hat die Bergbahn Schäffau angefangen mit dem künstlichen Schnee oder mit dem maschinenerzeugten Schnee produzieren, weil einfach die Pisten viel kompakter, viel besser werden und damit, dass man die Wintergäste schön bedienen kann und eine gepflegte Pisten jeden Tag macht, ist man immer so in der Skiwelt so 1993 in etwa herangetreten und hat den ersten Kunstschnee gemacht. In Brixen waren wir schon früher dran ein bisschen. Das war, glaube ich, schon 1988, wo die ersten Kanonen da diese Winterlandschaften unterstützt haben. Ja, und dann haben sie da eben die Bergbahn einen See gebaut, 1993, und der war dann 2008, haben sie dann um das Doppelte vergrößert. Und dann haben wir als Gag der Betriebsleiter, der Peter Wiedmann und ich haben dann als Gag haben wir gesagt, da haben wir jetzt ein Schiff hier eigentlich da und wieder raus, da und wieder abhauen damit. Und da war der See frisch gebaut, das war 2008, und dann haben sie das erste Wasser einlassen. Da war ungefähr ein Wasserstand von 2 Meter drinnen. Dann ist der Peter gekommen mit dem Schiff, dann haben wir es mit dem Backer reingehabt und das war natürlich ein Highlight, war nur 2 Meter Wasser drinnen und die Schiffe drauf. Und das war aber noch knapp vor dem Winter. Die Schiffe haben wir dann natürlich den nächsten Tag wieder rausgehabt und haben es wieder auf die Seite da. Und dann haben wir tatsächlich 2009 angefangen, da das als so den Jochstumsee. Weil es gibt 7 Erlebniswelten und überall hat man mit Spielgeräten und inszeniert eigentlich viel für die Kinder. Dann haben wir eigentlich gesagt, wir wollen da oben, speziell da in der Jochsturm-Gegend, einen Ruhepol schaffen und haben den auch dann so gewählt, dass man das nicht mit Spielgeräten aufbaut, sondern da sieht man nicht viel, da ist der See da und da gibt es einfach ein Segelboot, das was, wenn kein Wind ist, mit Solar betrieben wird, da sind Solarpaneele drauf, wo die Batterien gefüllt werden und auch wir können da auch die Schifffahrt dann ohne Segel machen. Und das ist da eigentlich so ein Rückzugsort für Ruhesuchenden. Und genauso ist jetzt auch das Konzept beim neuen See in Brixen im Dale, wo der Brandlo im See gemacht worden ist, da versucht man jetzt auch ein bisschen diesen Kontrast von den Erlebniswelten, es gehört zu den Erlebniswelten, aber wir wollen auch Rückzugsorte für Leute, die was eigentlich da nicht mit Hupfburgen und mit künstlich, mit cool, Abenteuer, ja. Sondern da müssen sie die Kinder nur selber ein bisschen schauen, damit das irgendwie sich und das Beschäftigen sich sehr gut auch in der Natur. Man muss ja eigentlich, die Natur genügt für die Kinder, sage ich immer. Wir haben früher auch Spielgeräte da gehabt. Wir haben Unruhe gehabt auf der Hütte. Wir haben die Spielgeräte wieder weggebaut. Wir haben es weggetan. Die Eltern können jetzt viel ruhiger mit den Kindern essen, weil nicht mehr die bei der Schaukel und nirgendwo mehr eine Streiterei entsteht, sondern da ist Ruhe da. Und diese Kinder bewegen sich einfach in der Natur.
Ja, aber wie zur Hölle habt ihr das Segelboot jetzt da hochgebracht? Mit einem Schwertransporter, mit dem Traktor?
Nein, das Segelboot, das ist jetzt nicht so, das ist ja nur 6,5 Meter lang. Und das geht mit einem Anhänger, das, wie man halt heute diese Segelboote macht. Das wird mit einem Jeep ist das nach oben gebracht worden. Und jetzt, da wir es jede Saison am Herbst geben, es mit, da braucht man natürlich einen Kran, wo man diese Boote rausheben und im Frühjahr wieder reinheben.
Und also das Ganze ist quasi aus dem Gag entstanden und hat man dann gesagt, hey, es ist doch eigentlich auch mit dem
Ruhesuchen. Dann haben die Verantwortlichen eigentlich vor der Bergbahn gesehen, ja, heute, halt, das unterstützen wir. Und die unterstützen uns sehr gut, den Yachtclub Jochstumm. Die machen das, wenn man da bauliche Sachen oder was, dann macht das die Bergbahn. Und wir sind rein auf Kameradschaft aufgebaut. Wir haben auch da nur mit freiwilligen Spenden, was halt, wenn die Leute mitfahren. Und da haben wir einen kleinen Droghammer, wie man da so schön sagt. Oder so eine kleine Wasserstelle haben wir, wo wir Getränke drin haben, wo die Leute das selber nehmen können. Und von denen lebt eigentlich die Kameradschaft. Und da machen wir dann vielleicht, wenn wir Geld in der Kasse haben, wir einen kleinen Ausflug. Und das ist, ja, es funktioniert ganz gut. Und jetzt haben wir halt schon, dieser Club deckt sehr viel ab. Wir haben 7 Kapitäne und haben freiwillige Helfer und haben sogar eine Werksmusik von namhaften Musikanten. Und das ist, wenn man so Ausflüge oder wenn man dann so Veranstaltungen haben, die spielen dann auf dem See auch. Und ja, das ist jetzt ganz eine schöne Gruppe.
Sehr schön. Und wie kann man jetzt mit dir mitfahren? Du hast vorher schon gesagt, man kann mehrmals wöchentlich, bietest du das an, dass wenn man eine gültige Lüftkarte hat, dass man mit dir kostenlos mitsegeln kann, beziehungsweise nicht mit dir, weil du hast uns ja vorher im Vorfeld schon erzählt, du hast gar keinen Segelschein, sondern mit einem Kapitän dann, oder?
Ich habe für öffentliche Gewässer keinen, aber ich darf da beim See darf ich mich bewegen. Aha. Ich habe den Privileg, dass ich da auch schippern darf. Und wir können das dann gerne ausprobieren. Und
auf jeden Fall.
Das machen wir dann sehr gerne. Und wir haben auch diese zwei Dienstag und Sonntag, das ist vorgegeben von der ganzen Werbestrategie, von den Tourismusverbänden. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt unter der Woche, dass einer sich anmeldet und sagt, ja, er will jetzt da gern also einen Segeltörn machen, dann machen wir das auch natürlich gern, wenn wir haben da sehr viele Freiwillige, was das dann machen. Und wenn ich Zeit habe, mache ich das auch gern. Und, ja.
Also es ist dann nicht garantiert. Wer garantiert fahren will, kommt am besten Dienstag oder Donnerstag oder Sonntag. Aber vielleicht auch zwischendrin kann man gerne mal bei dir nachfragen. Oder bei
Einer einen Gutschein für einen guten Freund und gibt es weiter und der sagt Frühstück am Berg mit Segeltörn. Und wenn wir das wissen, dann wird das natürlich nach dem Frühstück, machen wir dann gerne auch, wenn das Wetter das erlaubt, dann machen wir gerne auch danach einen Segeltörn. Ist überhaupt kein Problem.
Es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis, denn vom See aus, du hast es uns im Vorfeld ja schon gesagt, heute sehen wir das leider nicht ganz so gut, weil das Wetter nicht so passt, aber normalerweise sieht man einen wilden Kaiser und
Wildstein.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, ich glaube, das reißt noch auf, aber wir haben tatsächlich vom Guffert bis zum Großlockner die ganzen Bergketten, das ist von den Grasbergen weil der Kaisergebirge ist ein Fels, der zeigt uns den Felsen, dann geht es rüber zum Hochkönig und vom Hochkönig geht es rüber zum Kitzsteinhorn und vom Kitzsteinhorn zum Großlockner. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, dass man auf so einer Größe, was nur 2 Hektar hat, der See, dass man da eine Rundumblick hat und auf dem Segelboot das erleben kann.
Ja, also wir freuen uns jetzt auch schon, wenn wir dann jetzt gleich mitsegeln können.
Also das ist ja wirklich cool zu hören, dass ihr das alles so gemeinschaftlich und auch teilweise ehrenamtlich mehr oder weniger macht. Also dass ihr da wirklich so eine Gemeinschaft seid und das dann seit so vielen Jahren auch so gut funktioniert.
Ja, das ist nicht nur die Schifffahrt da oben, das ist auch das Gesamte in den Kitzbühelalpen. Das geht an von den Grundbesitzer, die was diese Sachen zur Verfügung stellen, dass wir uns überhaupt da oben bewegen können, weil der See, der gehört den 5 Grundbesitzern. Das ist nicht so einfach, wenn die sagen, nein, das dürft ihr da nicht, sondern da ist ein sehr wohlwollender Tourismusgedanken da von diesen Leuten. Und auch die Bergbahnen, die Tourismusverbände, das sind eigentlich die Eckpfeiler, diese 3 Komponenten, Tourismusverband, Bergbahnen, Grundbesitzer, das sind eigentlich die Eckpfeiler. Und dazwischen drinnen können Sie die Familien, die ganzen Gastronomiebetriebe, die Hotels, können Sie da bewegen und können Tourismus machen. Und das funktioniert nur mit einem Miteinander. Und wenn das nicht wäre, dann brechert das Ganze zusammen. Das ist ganz, ganz, ganz. Und da möchte ich einfach einmal denen ein Dankeschön sagen, weil das ist unglaublich, was die für ein Verständnis für das haben. Das muss man so sagen.
Also hier ist quasi wirklich noch großes Verständnis und Gemeinschaft und nicht Ellenbogen.
Ja, da ist einfach eine Gemeinschaft. man darf nicht einen ausgrenzen. Ich bin nicht da, ich bin einer von einen. Das muss man sich so, nicht, dass ich da der Große, so der Große bin, sondern es gibt da 80 Hütten, die sind da, oder so viele Hotels, oder im Tal unten so viele Gastronomiebetriebe. Und wir essen eigentlich alle von der gleichen Schüssel raus, was das anbelangt. Und das ist der Tourismus. Sonst würde ja so ein Seitental oder halt so eine Region wie das Brixen da ja nicht funktionieren. Wir haben keine Industrie, wir haben da nichts. Wir haben einen Tourismus. Mhm. Wir haben Landwirtschaft, wir haben diese tollen Bauernfamilien, die was das für uns pflegen. Und wir haben den Tourismus. Und das ist unser Wohlstand, den was wir da haben in der Region.
Ja, ja. Und bei euch ist ja auch wirklich schön, wie wir jetzt heute auch schon festgestellt haben. Wir freuen uns auch riesig, jetzt die nächsten Tage da noch ein bisschen mehr zu erkunden. Bei uns auf dem Plan steht zum Beispiel nur die Vier-Seen-Runde. Die kennst du mit Sicherheit auch zu verschiedenen Bergseen. Dann morgen, wenn das Wetter passt, machen wir zum Beispiel auch noch Yoga am Berg. Und
da freue ich mich ganz besonders drauf.
Vor allem Tom freut sich da schon. Dann eine Alpaka-Wanderung haben wir noch geplant und eine richtig coole Wanderung zu den Spießnägeln. Genau, also wenn ihr jetzt auch mal Lust bekommen habt, hier in der Region Urlaub zu machen, schaut unbedingt auch auf unserem Blog vorbei. Wir schreiben zu unseren Wander-Highlights auch einen Blogartikel, den verlinken wir euch in der Beschreibung. Ansonsten, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende der Podcast-Folge anbelangt. Ein riesengroßes Dankeschön an dich, lieber Hans, dass du uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken hast lassen und uns jetzt dann auch noch mitnimmst auf dein Segelboot. Da freue ich mich besonders.
Ja. Da kann ich eigentlich nichts dazu hinzufügen. Vielen, vielen Dank.
Ja, mir hat es auch gefreut, dass ich mich mit denen unterhalten habe können ein bisschen. Vielleicht habe ich was Neues gefragt. Und sonst bin ich ja nicht weit weg, wenn ich wieder Fragen habe. Das können wir ganz unproblematisch machen.
Genau, oder falls die Hörerinnen und Hörer irgendeine
Frage. Und grüße natürlich alle Hörer und Hörerinnen sehr herzlich. Und schau's einmal vorbei in unserer Gegend. Vielleicht zu einem Segeltörn oder vielleicht zu einer anderen Tätigkeit, was wir da am Berg haben und im Tal. Es ist eine tolle Region. Kommt vorbei.
Genau, das ist doch ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.